Da haben wir uns also vom Töpfer Gott formen lassen. Er hat uns unter anderem Beine geschenkt. Und mit denen sind wir dann zum Vater gelaufen. Und wie anders könnte es sein, als wir dann Gott loben. Das ist mein Gebet, auch jetzt für die Predigt. Dass Gott uns Beine macht, unser Herz voller Freude und dass es damit endet, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis ist. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Es ist schon viele Jahre her, dass ich hier zur Predigt war. Da waren wir noch verbunden miteinander, haben öfters Kanzeltausch gemacht. Ich bin jetzt Pastor in der EFG Neuhofen in der Pfalz und dann wird es ein bisschen schwieriger mit den Tauschen. Ich begrüße auch nochmal ganz alle herzlich, die via Livestream mit dabei sind und ich bete darum, dass ihr gesegnet werdet durch das, was ihr jetzt schon erleben durftet und auch noch erleben werdet. Ich darf hier sein und das zu Beginn des Jahres 2025. Das finde ich eine besondere Ehre und dann darf eine Predigt auch nochmal richtig knallen. So habe ich es mir gedacht. Also starten wir einfach mal mit einer wunderbaren Aussage, die Jesus Christus uns zugesprochen hat. Uns, sage ich so ganz einfach, muss aller ehrlicherweise sagen, erstmal seinen Jüngern. Dass wir das schon mal nicht gleich vergessen. Aber wir nehmen diese Aussage so gerne für uns als bare Münze, als etwas, was wirklich gilt. Und viele kennen diesen Bibelspruch aus dem letzten Kapitel des Evangeliums Matthäus auch auswendig. Ich habe mal hier die Kurzform nur gebracht. Ich bin bei euch, gezeichnet Jesus Christus. Darüber werden wir heute ein wenig nachdenken. Eine solche Aussage tut uns doch gut. Das tut uns gut, wenn uns das der Partner sagt, ach schön, ich bin bei dir, ich unterstütze dich, ich stärke dich, wir gehören zusammen. Letztendlich ist es das ja, was Jesus an dieser Stelle sagt, wenn er sagt, ich bin bei euch. Also ich verlasse euch nicht, ich steige nicht aus, ich halte euch die Hand hin, ich führe euch und egal, ob ihr im Tiefen seid oder auf den Höhen seid, ich bin bei euch. Also, so war mein erster Gedanke bei diesem Thema. Das Lied von, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, von Adele Taville, bekommt mit dieser Zusage eine tröstende, hoffnungsvolle Antwort. Er singt ja in einem seiner Lieder, wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand? Ist da jemand, der mir den Schatten von meiner Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand? Ist da tatsächlich jemand? Und wir dürfen heute als Christen, als Nachfolger von Jesus Christus sagen, ja, da ist jemand. Und wir wissen ihn und wir haben ihn kennengelernt. Wir können seine Worte auswendig zitieren und wir hoffen darauf, dass diese Worte in uns Kraft Gottes freisetzen, dass wir wissen, er ist mit uns, er ist bei uns. Wie heißt es im Originaltext? Denn Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, so übersetzt es Luther, klingt aber ein bisschen komisch, Ende heißt ja immer, es ist jetzt aus und vorbei. Es steht auch nicht Ende da, sondern nach der Elberfelder. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also Luther wollte, dass wir es alles verstehen, aber es ist unglücklich, weil wir Deutschen verstehen es dann falsch. Es geht also um die Vollendung des Zeitalters. Und da kommt dieser Zuspruch mit rein, ich bin bei euch. Das ist für mich nichts anderes wie ein ganz großer Letterbrief im Himmel gepostet, ich halte zu euch. Ich bin an eurer Seite. Ich freue mich, mit euch zusammen zu sein. Ich teile mein Leben mit euch und hoffentlich seid ihr so mutig, euer Leben mit mir zu teilen. Bei mir seid ihr herzlich willkommen. Also das, was man am Eingang liest, wenn man in diese Gemeinde kommt, das ist das, was Jesus hier sagt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Nächster Aspekt. Also immer eine neue Folie heißt eine neue Perspektive, ein neuer Gedanke. Dass er so ein bisschen versteht, weil ich gehe immer gerne so einen Weg. Ja, es tut gut, wenn wir so eine Zusage haben, ich bin bei euch. Diese Wertschätzung, diese Ermutigung, dass unser Alltag, die Woche, die jetzt vor uns liegt, sagt, ja, das macht jetzt Spaß. Gut, dass Jesus mit mir geht. Aber jetzt heißt es ja in der Jahreslosung 2025, prüft alles, das Gute behaltet. Also leben wir jetzt einmal mit dieser Zusage von Jesus Christus, ich bin bei euch, Stiftung Warentest. Oder ein TÜV dieser Bibelaussage, dieser Aussage von Jesus. Prüfen wir einmal, ob es denn stimmt, was er da sagt und was er damit gemeint hat. Gibt es vielleicht bei dieser Zusage etwas Kleingedrucktes? Also Bedingungen, die ich nicht beim ersten Mal wahrgenommen habe, weil ich nur sage, ich bin bei euch, das gefällt mir, das ziehe ich mir an. Gibt es da vielleicht Voraussetzungen, Vorgaben, auf die ich erstmal erfüllen muss, dass ich diese Sicherheit habe, Jesus ist bei mir. Also dem wollen wir jetzt mal ein bisschen so auf die Spur kommen. Das ist also prüfen. Es fängt ja schon an, dieser Bibelvers mit und siehe. Und siehe bedeutet, das weiß jeder Jude, so sprechen Propheten. Also jetzt kommt etwas. Achtung, jetzt müsst ihr alle zuhören. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also machen wir uns mal auf den Weg, diese prophetische Formel zu untersuchen, im Detail. Dazu brauchen wir Antworten, wir brauchen Informationen, zum Beispiel die Information, warum hat Matthäus überhaupt ein Evangelium geschrieben? Es gab doch schon zu seiner Zeit das Markus-Evangelium, reicht nicht eins. Und wenn er die Notwendigkeit gesehen hat, ein Evangelium zu schreiben, dann hat er ja auch eine bestimmte Zuhörerschaft, also einen Adressaten. Was waren denn die Fragen des Adressaten? Und gibt sein Evangelium darauf Antworten? Und wenn ja, welche Antworten sind es und welche Fragen haben sie gestellt? Und jetzt merkt ihr schon, gut, dass ihr am Mittwoch eine Vertiefung macht, wir machen ein bisschen eine Bibelarbeitspredigt. Weil wir müssen ja erst prüfen, ob das richtig ist, was Jesus dort gesagt hat und ob es richtig ist, dass ich sage, es ist auch mein Zuspruch. Also gehen wir dem Ganzen mal ein bisschen auf die Spur. Das Erste ist, also ich mache die ganze Vorarbeit, habe ich für euch geleistet, ihr könnt gechillt sein. Am Mittwoch überprüft es, ob ich gut gearbeitet habe oder ob noch manche Ergänzung vorhanden ist. Das Erste ist, Matthäus schreibt an Judenchristen. Das ist seine Zielgruppe. Das bedeutet, das Pfingstwunder ist schon Vergangenheit. Aber Vergangenheit ist auch das, was man zu Pfingsten, die Jünger, erlebt haben. Nämlich erfüllt sein mit der Kraft Gottes. Nee, jetzt gibt es so viele Widerstände. Es gibt Verfolgung und das aus ihren Verwandtschaftskreisen und von ihren religiösen Wortführern. Und auch von den Römern. Sie können nicht mehr in ihrer Heimat bleiben. Sie sind inzwischen Vertriebene. Und jetzt merken sie dort, wo sie leben, die theologischen Quellen, wissenschaftlichen Quellen sagen in Syrien, dann sagen sie, ja, dürfen wir, wenn unsere eigenen Leute nichts von Jesus Christus hören wollen, dürfen wir das denn den Syrern sagen? Oder auch den Griechen, die genauso verfolgt sind und hier unter uns leben. Ist das nicht Perlen vor die Säue werfen? Ist das nicht vergebliche Liebesmüh, weil es nur für uns, den Israeliten, gilt? Müssen wir den Mut aufbringen, unsere Grenzen zu überwinden, um uns zu diesen Nachbarn zuzuwenden? Und ich merke, das ist eine sehr hochaktuelle Frage. Es ist so einfach, an den Türen zu sagen, herzlich willkommen. Aber ist bei euch, ist bei dir wirklich jeder herzlich willkommen? Da merke ich, oh, ich habe eine eigene Biografie, ich habe eine eigene Kultur, ich bin in einem bestimmten religiösen, theologischen System groß geworden, sodass ich manches gar nicht denken kann, noch niemals denken will, was heute alles diskutiert wird im Reiche Gottes. Und schon merke ich, nein, ich gehe hier und da auf Distanz. Also ist wirklich jeder willkommen? Darf ich mich jedem zuwenden? Das ist die Frage, die auf die Matthäus nun eine Antwort gibt. Und seine Antwort, das ist das Spannende, baut er in sein Evangelium ein. Es geht schon mit Kapitel 1 los, das, was wir alle nicht lesen, das Geschlechtsregister. Und in diesem Geschlechtsregister kommt unter anderem die Rahab vor, überhaupt eine Frau, und sie ist eine Prostituierte. Und dann kommt Ruth drin vor, eine Moabiterin, wo es ausdrücklich im Alten Testament heißt, die Moabiter haben keinen Zugang zum Tempel. Also sie haben einen Zutritt verboten, wenn es um Gott geht. Sie sind nicht willkommen. Wow, das haben die Hörer gut gehört, was da im Stammbaum steht. Und dann im letzten Kapitel, wir nehmen das so selbstverständlich, geht hin zu allen Völkern. Versteht ihr? Es beginnt im ersten Kapitel und es endet diese Klammer. Damit hat er schon eine Antwort gelegt. Aber auch innerhalb seines Evangeliums gibt er immer wieder Hinweise, ganz behutsam, nicht zu provozierend. Jesus kam zu Israel und den Heiden, zu den Reinen und den Unreinen, zu den Guten und den Schlechten. Bei ihm waren tatsächlich alle willkommen. Da lesen wir unter anderem von dem römischen Hauptmann, dessen Knecht er heilt, Kapitel 8. Und dann nehme ich es so wahr, wie Matthäus sagt, schaut doch mal auf mich, ich bin ein Zöllner. Keiner wollte mich haben. Aber Jesus hat eine Ausnahme gemacht. Er wollte mit mir und bei sich haben, mit mir sein und bei sich haben. Ich war einer, der bei ihm willkommen war, Kapitel 9. Einer kananäischen Frau half er, Kapitel 15, obwohl Jesus da sehr deutlich und schroff sagt, mein Auftrag ist nur für die Juden. Aber diese Frau sagt, aber die Hunde, also die Unreinen, ernähren sie doch von den Krümeln unterm Tisch. Und hier so ein offenes Herz und so einen starken Glauben finde ich bei meinem Volk nicht. Und er hilft der Tochter dieser Frau. Versteht ihr? Matthäus gibt eine Antwort, Jesus ist für Juden und für die Nation gekommen. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt. Macht es Jesus Christus nach. Das ist nun das Zentrale in dem Matthäus-Evangelium. Die, die Jesus Christus nachfolgen, sind eine Lerngemeinschaft. Kapitel 11. Kommt her zu mir, wenn ihr müde und beladen seid, und lernt von mir. Also lernen heißt, ich habe es noch nicht alles verstanden, ich habe nicht alles begriffen, aber ich kriege die Aufforderung, ich soll Jesus zuhören und tun, was er sagt. Ich soll nicht nur Wissen aneignen und den Kopf haben, sondern ich soll es umsetzen, anwenden, selber leben, was Jesus Christus gelebt hat. Und dann darf ich mich einen Nachfolger Jesu Christi nennen. Dann bin ich es wert, ein Schüler von Jesus Christus zu sein, von dem Lehrer, von dem er gerne lernt. Also wir sind dazu eingeladen, das ist die Konsequenz daraus, die Mission, die Jesus Christus selbst gelebt hat, zu übernehmen. Und bei ihm waren tatsächlich alle willkommen. Egal, welche Ethik sie gelebt haben oder welche ethischen Werte sie in sich getragen haben. Egal, aus welchem theologischen System sie kommen, buddhistisch, islamisch, christlich, jüdisch, atheistisch. Und egal, was ihre ganze Biografie ausmacht, sie waren alle für ihn willkommen. Jetzt verstehen wir auch die Ungeheuerlichkeit aus dem Johannesevangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Welt heißt Vielfalt, Welt heißt Farbe, wie wir es in den Liedern hatten. Da wird das Dunkle weggetan. Aber Welt gibt es kein Schwarz-Weiß, weil das ist eine ganz enge Welt. Nein, er liebt die gesamte Welt, was, jetzt bin ich wieder beim Anfang, was mir manchmal gar nicht so schmeckt. Also ich merke, es ist gut, wenn wir das Matthäus-Evangelium aufmerksam lesen. Und wir merken auch, Schlussfinale, es ist ein Doppelpunkt, es geht jetzt geht's los. Also jetzt macht es, ihr dürft es. Wir haben also einen Startschuss erhalten. Schauen wir uns diese letzte Passage einfach an. Einmal diesen Text, Matthäus 28, 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Schauen wir uns nun mal die einzelnen Dinge an. Ihr habt schon gesehen, ich habe auf den Folien immer bestimmte Wörter rot markiert, um sie hervorzuheben, weil sie bedeutend sind. Wenn man ein Buch schreibt, ist natürlich klar, der Anfang muss spannend sein, dass man weiterliest, und das Ende muss nochmal irgendwie eine Zusammenfassung geben, sagen, boah, hoffentlich gibt es noch einen zweiten Teil. Den kaufe ich mir dann auch gleich. Aber wenn man so ein Buch schreibt, dann sind es ganz bestimmte Wörter oft, die sehr bezeichnend sind. Und hier ist es diese Wörter aus dem ersten Abschnitt, auf nach Galiläa. Das ist sehr auffällig, dass das Matthäus so betont. Betont hat natürlich seinen Hintergrund, weil er sagt es nicht nur einmal. In seinem Evangelium taucht es dreimal vorher auf, wo sie, die Jünger, den Befehl, den Auftrag bekommen, nach Galiläa zu gehen. Diese Stellen habe ich euch mal mitgebracht. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, also Jesus redet zu seinen Jüngern, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Kapitel 26, 32. Kapitel 28, 7. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Das ist ein Engel, der hier redet. Und dann Kapitel 28, Vers 10, fürchtet euch nicht, jetzt redet Jesus wieder, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa. Und dort werden sie mich sehen. Und dann sind wir wieder bei unserem Text, Vers 16. Geht nach Galiläa, jetzt heißt es, sie tun es. Sie haben etwas gehört von Jesus Christus, sie haben es vom Engel gehört und jetzt tun sie es. Sie gehen nach Galiläa. Und versucht euch einmal in die Situation dieser Jünger zu versetzen. Galiläa, das ist ihre Heimat. Galiläa, das ist die Gegend, wo Jesus am meisten gewirkt hat. Deswegen muss er auch nicht sagen, wie der Berg heißt. Er sagt einfach nur den Berg. Das ist der Ort, wo wir immer gesessen haben, wo wir miteinander geplauscht haben, wo ich euch Dinge beigebracht habe, wo wir uns ausgeruht haben, wo wir manchmal runterschauen konnten und eine neue Perspektive gewonnen. Ihr wisst schon Bescheid. Aber geht nach Galiläa. Für die Jünger bedeutet es, wir haben gerade Jesus gesehen. Er ist auferstanden. Und wir haben den Frauen geglaubt, obwohl es ungeheuerlich war. Warum geht er erst zu den Frauen und nicht zu uns? Aber jetzt ist er schon wieder weg. Also wir wissen nicht Bescheid und jetzt sagt er uns, wir sollen nach Galiläa gehen. Bedeutet es, dass jetzt doch alles zu Ende ist? Bedeutet es, ist es Schluss? Geh wieder deinen eigenen Job nach, geh wieder in deine Familie rein und alle Hoffnungen und alle Zusagen, die er gegeben hat, gelten nur noch für meinen profanen Alltag? Aber sie haben etwas gelernt. Sie haben es getan. Sie gehen nach Galiläa. Und was passiert? Weil sie gehen, als sie ihn aber sahen, warfen sie vor ihm nieder. Sie hätten den Auferstandenen nicht mehr gesehen, wenn sie nicht nach Galiläa gegangen wären. Also wenn wir von der Mission Jesus Christus lernen, ist das allererste, wenn Gott uns etwas sagt, sollen wir auf ihn hören. Wir müssen es nicht verstehen. Wir müssen es nur tun. Und so wie ich Jesus Christus kennengelernt habe, ist es unmissverständlich, wenn er zu mir redet, was ich zu tun habe. Nur mein Herz sagt auch was anderes. Da pocht es, weil ich Angst habe. Da pocht es, weil ich meine Routine ändern muss, weil ich meine Predigt vielleicht mal unterbrechen muss, um jetzt irgendetwas anderes zu tun. Und das will ich nicht, weil das fühlt sich nicht gut an für mich. Aber es ist kein Irrtum, wenn Jesus uns was sagt, ist die erste Sache, ich habe es zu tun. Und was erlebe ich dann? Dann sehe ich ihn, wenn ich dort komme. Denn er ist ein Diener. Und wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören, sind wir auch Diener. Und wo ich bin, sagt Jesus Christus, da wird auch mein Diener sein. Dann sehen wir ihn. Und wisst ihr, bevor wir mit ihm eine Mission starten, brauchen wir dieses neue Jesus Christus als den Auferstandenen persönlich zu erleben. Damit wir mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sind. Damit wir wissen, bis jetzt war wieder vieles Theorie geworden, aber jetzt weiß ich wieder, ja, mein Erlöser lebt. Und dann macht Mission wieder richtig Freude. Und dann bekommt sie eine neue Qualität. Also sie haben gehört und deswegen sind sie gegangen. Und nun könnte man sagen, sie haben ihn gesehen, sie werfen sich vor ihm nieder, sie singen Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Aber jetzt kommt etwas, wo man sich fragt, Matthäus, musste das sein? Eine Irritation. Und als sie ihn sahen, warfen sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Also wenn ich ein Buch schreibe, sowas würde ich nicht reinschreiben. Das will ja keiner hören. Aber Matthäus war es sehr wichtig, ganz ehrlich es hinzuschreiben, diese Irritation. Einige zweifelten. Sie sehen Jesus Christus, den Auferstandenen, sie werfen sich vor ihm nieder, und aus dem Halleluja wird ein, oh Jesus, bist du es wirklich? Warum schreibt er es dort hinein? Zweifel, was hier gebraucht wird, ist ein besonderes Wort. Es gibt verschiedene griechische Wörter für Zweifel. Und das Wort, was Matthäus hier verwendet, benutzt nur er. Und er benutzt es zweimal in seinem Evangelium. Und deswegen hat es eine Bedeutung, dass er es nennt. Und dieses zweite Mal, die Geschichte kennen wir wahrscheinlich alle. Das ist nämlich, wo Petrus aus dem Boot steigt, über dem Wasser geht und dann heißt es, ich habe nochmal nachgelesen, er den Wind sah. Also nicht Wind und Wellen, Wind und Wasser. Also Wasser kann man ja sehen. Er hat den Wind, ich weiß nicht, wie man auf dem Wasser Wind sehen kann. Aber er hat den Wind angesehen und dann stieg Angst in ihm hoch und er ging unter. Und dann heißt es, sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Petrus, alles halb so schlimm, mach dir mal nicht in die Hose, komm, wir gehen jetzt ins Boot. Nee, das sagt er eben nicht. Er kennt die Stelle. Er sagt, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Zweifel in diesem Moment ist diese Position, wo ich auf einen Abstand gehe. Ich lasse etwas zwischen Jesus und mir, ich gehe nicht auf ihn zu, ich gehe einen Schritt zurück. Und das ist das Wort, was hier gebraucht wird. Und da könnten wir sagen, ich glaube, das habe ich hin, halten wir einen Abstand von dem Abstand zu Jesus Christus. Dann überwinden wir unseren Zweifel. Und ich glaube, das war Matthäus deswegen so wichtig, weil er sich selber auch gekannt hat und weil er die anderen gekannt hat. Wir denken so, jetzt haben wir es aber. Jetzt schaffen wir es. Kein Problem. Aber wir sind nicht solche Elite-Leute. Wir sind nicht die Einser-Kandidaten im Unterricht von Jesus Christus. Wir sind welche, die immer wieder auch mal zweifeln. Weil das, was um uns herum passiert, was in uns passiert, wir nicht verstehen, nicht begreifen, nicht einordnen können. Und dann stehen wir in Gefahr, auf Abstand zu gehen. Wir leben reserviert. Und aus dieser Reserve sollen wir wieder rauskommen. Das geht nur, indem wir Abstand halten von dem Abstand, den wir eingegangen sind. Das lerne ich daraus. Also bevor ich in die Mission gehe, irgendeinen Menschen von Jesus Christus erzähle, brauche ich erstmal, dass ich auf ihn höre. Und das Zweite ist, ich muss gucken, wo sind Abstände da? Und nach dieser Irritation geht es dann weiter. Jetzt kommt nämlich die Ansage. Und Jesus trat zu ihnen. Versteht ihr? Also die Jünger, die zweifeln, sind auf Abstand. Und Jesus wartet nicht. Ne? Mal sehen, wann sie kommen. Nein, er ist ein barmherziger Hirte und er geht auf sie zu. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach. Er tritt herzu. Er, der von sich zu Recht sagt, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Der von sich später es wissen, dass ich bin, der ich bin. Und ich werde sein, der ich sein werde und ich bin, der da kommt. Ich bin der, der die Schlüssel des Todes in seiner Hand hat. Ich bin es. Wenn dieser Ich Bin zu dir hintritt, dann weißt du, jetzt kommt eine Botschaft. Jetzt will er mir etwas sagen. Jetzt gibt es kein Kaffeekränzchen. Nein, jetzt habe ich gut hinzuhören, was er mir sagt. Und diese Ansage sagt er nun, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das sagt er hinein in unsere Zweifel. Das sagt er hinein, wir hatten das aus Hebräer gehört, hinein, wenn wir doch denken, ich schmeiß das Handtuch doch weg. Ich möchte nicht mehr vertrauen. Das wird mir zu kostspielig und ich habe keinen Bock mehr drauf. Nein, da spricht er hinein, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und alle Macht auf Erden. Und wenn wir nun wieder in seine Nähe kommen, bekommen wir Anteil an dieser Macht. Das bedeutet es, ich bin mit euch. Dann sind wir nicht mehr machtlos. Wir selber vielleicht noch, aber Jesus ist durch seinen Geist in uns. Und das macht uns stark. Das verleiht uns Autorität. Einen solchen Satz darf keiner von uns sagen. Das wäre Anmaßung sondergleichen. Es darf nur Gott selber sagen. Und das haben die Jünger auch wieder verstanden. Hier ist nicht mehr Jesus als Mensch vor ihnen. Hier spricht Gott zu ihnen. Der allmächtige Gott. Und dieser Gott sagt, mir ist gegeben und ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht alleine. Aber dann kommt noch etwas anderes mit dieser Ansage. Es sind vier Verben, die ich auch hervorgehoben habe. Geht, macht, tauft, lehrt. So, jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Ready? Also das Erste, was wir machen sollen, ist geht. Geht hin. Ah, Willkommenskultur ist so schön einfach. Kommt her zu mir. Nee, wir sollen hingehen. Und hingehen heißt immer, oder ich mache es nur, wenn ich Interesse an diesen Menschen habe. Ich gehe also hin zu den Menschen, um sie kennenzulernen. Ich gehe hin zu diesen Menschen, um ihnen zuzuhören, was eigentlich ihre Nöte sind, ihre Ängste sind, was sie umtreibt, was sie bindet, was sie schwer finden. Ich gehe zu diesen Menschen hin und höre zu und ich diene ihnen so lange, bis sie mich fragen, hey, warum machst du das? Dann bekomme ich das Recht zu reden. Versteht ihr? Wir machen Mission ganz oft anders. Wir treten nämlich wie Jesus auf und haben, ich habe eine Botschaft. Und dann geht's los. Und wir wundern uns, dass so wenige Menschen an Jesus Christus glauben. Nein, lasst uns hingehen. Das ist unser Auftrag. Hingehen heißt immer rausgehen, heißt immer Dynamik, Bewegung. Dann sollen wir machen, wir sollen zu Jüngern machen. Also das ist eine Aufgabe, die wir tätigen sollen. Also hingehen und machen, ich weiß, ey, ich kann doch mit einem Menschen nur was machen, wenn er mir sein Herz öffnet. Sonst habe ich doch verloren. Also ich komme in die gleiche Situation, wie Gott es ist. Er kann auch nichts machen, der allmächtige Gott, wenn das Herz verschlossen ist. Er braucht so viel Zeit, bis sich das Herz öffnet. Und das ist unsere Mission. Wir gehen hin und nun hören wir zu, bis wir eine Erlaubnis bekommen, zu helfen, beizustehen, zu freien, zu befreien, zu heilen, zu reden. Und dann merken wir von der Reihenfolge, die ist ja nicht unbedeutend, auf einmal taucht dieses Wort Taufen auf. Ich habe gesehen, es gibt einen Taufkurs bei euch. Ich sage, das ist komisch, gell? Taufen scheint der Startschuss für die Nachfolge zu sein. Ich gehe hin, ich diene, ich fange an, jemanden hinzubringen in die Beziehung zu Jesus Christus. Also ich mache ihn, ich bringe ihn in die Nähe Jesus. Und dann ist die nächste Aufgabe, ich taufe ihn. Und dann kommt das Lehren erst. Merkt ihr, wie wir das immer umdrehen? Erst wollen wir das ja alles wissen, bevor sie sich taufen lassen. Nee, hier, ich taufe sie, weil das ist der Startschuss. Also wenn du das noch nicht verstanden hast, der Startschuss, der Nachfolge, jetzt bin ich wieder am Anfang, die Jünger hörten und sie sind nach Galiläa gegangen. Es ist deine Entscheidung. Gott zwingt dich nicht. Aber er sagt, geht, macht, tauft, lehrt. Also es hat alles irgendwo eine Bedeutung. Es ist ein klarer Auftrag. Und was hat Jesus gesagt? Viele sagen, Herr, Herr. Und ich muss ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Denn die, die ich kenne, sind die, die meine Worte hören und danach tun. Jetzt merkt ihr und ahnt ihr schon, also dieser Immanuel-Satz, und das ist ja jetzt die Zielgerade, dieser Immanuel-Satz hat tatsächlich etwas davor stehen. Es gibt eine Verantwortung, die wir zu leben haben, und darauf kommt der Zuspruch, ich bin bei euch. Und dieser Zuspruch hat auch noch ein Gebot, also ein Befehl. Es ist nicht unserer Beliebigkeit unterworfen, ob wir so leben. Jede Gemeinde hat einen missionarischen Auftrag. Wie und wo, da wird Gott und Jesus Christus zu reden. Es soll aber auf die Art und Weise geschehen, wie Jesus es gemacht hat. Eins ist klar, niemand ist ausgeschlossen. Jesus will alle bei sich haben. Er freut sich darum. Aber er sagt, das ist ein Befehl. Und das sage ich als König, als Gott zu euch. Ob wir uns das gefallen lassen? Wir leben in einem Land, wo wir das überhaupt nicht mehr mögen, wenn uns irgendeiner Ansage macht, weil ich bin ja Manns und Frau genug. Und wer bin ich oder wer bist du, dass du mir etwas zu sagen hast? Aber wir wollen ja gerne die Zusage in Anspruch nehmen. Und es ist eine gute Zusage. Und es ist das, was uns Kraft, Freude, Hoffnung und Liebe in sein Herzen freisetzt, um es zu leben. Und deswegen hören wir einfach nochmal auf diesen Ich-Bin-Satz. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Weltzeitalters. Also bis diese Erde noch besteht, bin ich bei euch. Gott ist immer gegenwärtig. Gott ist immer überall. Aber hier spricht er von einer anderen Qualität. Ich bin bei euch. Ihr müsst keinen Baum umarmen, weil das auch eine Schöpfung Gottes ist. Nein, ich bin bei euch. Das hat eine andere Qualität. Das heißt, er selber ist durch seinen Heiligen Geist nicht nur bei uns, er ist in uns. Und durch uns möchte er nun andere Menschen segnen. So wie er es selber permanent getan hat. Ich fasse zusammen. Also, es geht los. Es hat angefangen mit einer Irritation, dem Zweifel. Aber dann kommt der gute Hirte uns immer wieder neu entgegen, mitten in unsere Ängste, unsere Überforderung, unseren Realitäten von Ablehnung, Verfolgung und auch unseren Zweifeln, unsere Schwierigkeiten, Grenzüberwinder zu sein. Und dann kommt er hinein und setzt uns frei durch seine Gegenwart. Und wir wissen, jetzt ist mir Jesus Christus neu begegnet und ich weiß, ich kann das tun, was er gesagt hat, weil ich weiß, er ist bei mir. Und dann höre ich es nicht als Druck, seine Verkündigung, sondern als etwas, wo ich sage, wow, du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich lebe hier auf dieser Erde und du hast auch hier das Sagen, auch wenn das von meiner Logik her komplett anders hier zu laufen sein. Putin ist immer noch am Machen. Nach meinem Gebet wäre er schon abgesetzt. Israel, nach meinen Gebeten wäre schon Frieden. Wäre da nichts mehr los. Aber ich sage, nein, du hast mich mit beauftragt in meiner Welt. Und ich kann, weil du mich beauftragt hast und weil du mit mir bist. Und deswegen will ich auf diese Ansage hören, weil du mich beauftragst und ich sage, danke Jesus Christus, dass du mir das immer noch zutraust und vertraust, dass ich ein Stück Mission leben darf, so wie du es vorgelebt hast. Und dann kommt diese Zusage, ich bin bei euch bis ans Ende. Ich bin bei euch trotz deiner Untreue, ich bin bei dir trotz deiner Zweifel, ich bin bei dir, auch wenn du vieles nicht auf die Kette kriegst, ich bin bei dir. Lass dich davon nicht entmutigen, nicht niederreißen. Ich bin bei dir auch mitten in deinen Ängsten, sondern sei so mutig. Fass dir ein Herz, schau mal hinein, da bin ich drin. Und dann siehst du mich. Und dann weißt du, ich kann. Ich kann gehen, ich kann machen, ich kann taufen. Ich kann lehren. Tja, was bleibt jetzt übrig? Ich höre also auf, den Abstand von Jesus, den Abstand zu halten. Ich gehe in seine Nähe. Und ich habe es für mich so formuliert, dann mal runter vom Berg und fröhlich mit dem Auferstandenen im Alltag leben. Amen.